Hi, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Janke, ich bin der Host in dieser Sendung und ich freue mich heute wirklich, weil wir mal ein Thema haben, was irgendwie was auch mit Online-Marketing und SEO zu tun hat, was aber vielleicht nicht so dieser ausgetretene Pfad ist, sondern vielleicht ein Pfad ist, der für den einen oder anderen sehr interessant ist, aber der eben noch ja ausgetreten werden muss, damit da irgendwie eine Sicherheit reinkommt. Es geht also um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir vielleicht Online-Marketing ja mit mehr Purpose verbinden, was immer sich hinter Purpose versteckt. Also ich habe ja da meine Ausflüge selbst auch gemacht. Egal wie, ich habe einen spannenden Ansprechpartner oder einen spannenden Podcast-Partner, den ich schon eigentlich mir schon seit mehreren Monaten hier wünsche, weil er immer ein paar provokante Sachen auch in LinkedIn und Co. rausgelassen hat. Erstmal herzlich willkommen, lieber Gero Wendauheim.
Ja, hallo Marco, guten Morgen. Schön, dass wir es endlich mal schaffen, ja.
Ja, ich meine, wir beide kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Stell dich doch mal irgendwie der Audience mal vor, weil da sind bestimmt ein paar Leute mit bei, die dich noch nicht kennen.
Ja, klar, sehr gern. Alter Mann erzählt einen Schwank aus seiner Jugend. Tatsächlich habe ich, kann ein aktueller Schwank sein, aber wenn du mich ins Reden bringst, dann hole ich immer aus. Also ich habe tatsächlich mal Informatik studiert vor relativ langer Zeit mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Das war in einer Zeit, als wir noch überlegt haben, ob sich wohl Bluetooth oder WLAN durchsetzen wird und waren uns sehr sicher, dass XML mal HTML ablösen wird. Also so weit haben wir gedacht. Und in Sachen KI waren wir uns sicher, dass die einzig sinnvolle Anwendung der Zukunft irgendwie im medizinischen Bereich sein wird. Und genau, meinen Berufseinstieg habe ich dann über einen Aushang beim Edeka bekommen, wo dann ein junger Mann mit guten Internetkenntnissen gesucht wurde. Und so bin ich beim Einzelhändler für Präsentationstechnik gelandet, wo ich dann die Webseiten und den Shop gebaut habe. Und da ich das Ein-Mann-Marketing war und kein Traffic hatte, dachte ich, wo kriege ich das her? Und da gab es so eine coole neue Erfindung, das hieß Suchmaschinen. Nicht noch vor Google-Zeiten noch, die hieß, war irgendwie Bing und Alta Vista und Lycos und Fireball und solche Geschichten da irgendwie noch unterwegs. Genau, und dann habe ich, da ich Konstellation war sehr gut. Ich habe irgendwie alles an dem Webshop und Webseiten selbst gebaut, deswegen konnte ich extrem gut experimentieren und habe dann unter anderem durch unseriöse Menschen wie den Seonauten oder so Mediadonis,
nie was von gehört.
Solche Leute und das weiß ich auch nicht, und das Abacus Forum mir dann diesen ganzen SEO-Quatsch mal beigebracht und bin quasi bis heute dann geblieben. Danach bin ich, als ich meine Präsentationsbranche ausgelutscht hatte, bin ich dann in den Finanzbereich gegangen, habe dann Kredite und Baufinanzierung verhökert. Dann habe ich mal die Seite vom Kunden zur Agentur gewechselt, war dann bei InterOne und auch bei TRG. Das hat man vielleicht schon mal gehört mit ganz vielen spannenden Kollegen, unter anderem mit dem Florian Stelzner und Johann Hülsen, aber auch Kevin Inding und all solche, Pascal Landau, war ein sehr, sehr spannendes Team, die Astrid natürlich. Bin dann zu Chibo gegangen, habe da den Head of erst SEO gemacht und da ich dann da ein bisschen Kannibalisierung mit SEO und SEA aufdecken konnte, hat man mir auch das SEA-Zeugs dann irgendwann dazugegeben. Das schimpfte sich dann Head of Search. Habe irgendwie alles gemacht bei Chibo, was ja mit Suche zu tun, auch interne Suche, App-Store-Optimierung, all so ein Kram. Und bin jetzt aber seit 8 Jahren Freiberufler. Und genau, mache immer noch SEO und Online-Marketing-Strategien ein bisschen generell. Man kommt da ja häufig auch mal von Hundertste auf Tausendste in Richtung Produktentwicklung, Synergien mit anderen Kanälen heben. Und genau, in den letzten Jahren ist mir dann immer mehr bewusst geworden, dass das, was wir tun, auch nicht in einer sorglosen Welt passiert, sondern wir durchaus einen größeren Einfluss auf die Umwelt haben. Und genau, habe mich dann eher aufs Thema auch Online-Nachhaltigkeitsberatung spezialisiert, mich da eingelesen, mich da schlau gemacht und genau, gebe in dem Bereich jetzt Workshops, Audits, Schulungen und genau, freue mich, endlich mal hier zu sein. Ich glaube, wir standen schon diverse Male, stand ich auf deiner Bühne.
Ja, das stimmt.
Aber im Podcast habe ich es bisher noch nicht geschafft.
Ja, nun hast es aber auch geschafft, meine Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem du eben so ein paar provokante Sachen eben rausgehauen hast. So eine, du nennst es ja Stinkefinger-Marketing, indem du einfach eben mal ja, locker flockig mal ein paar Leute wie den Tarek Müller oder so oder die OMR einfach angehst für ihre Auslegung von Nachhaltigkeit. Und ich verstehe das auch total, weil in meiner Brust natürlich auch so ein Momentum schlägt von, ey, wir müssen eigentlich was verändern, weil sonst wird uns hier eine Menge um die Ohren fliegen. Jeder hat, glaube ich, auch das Gefühl. Mir greift das immer ein bisschen zu kurz, wenn dann aber ein so ein, ich sag jetzt mal, Rotzlöffel kommt, der deinen Stinkefinger zeigt, in einem Thema, was, glaube ich, unglaublich schwierig ist, weil wir sitzen beide, und wir können jetzt ja nur von uns, glaube ich, beide reden, in einem System, was ja Kapitalismus sich nennt und was auf Wachstum ausgerichtet ist. Alles, was wir an Wohlstand haben, was uns irgendwie als wichtig erscheint, also ist ja eine Illusion, basiert darauf, dass immer alles wächst. Ne? Und du hast ja selbst auch gerade gesagt, du hast mal Kredite verhökert, du warst bei Tchibo. Also wir haben alle eine Vergangenheit. Geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, hey, du warst auch mal bei Tchibo. Du bist jetzt ein böser Junge. Sondern ist ja ein Prozess, den wir alle jetzt so durchlaufen. Aber was mich interessieren würde, ist bei jemand, der eben so auf den Pudding haut, wie sieht denn deine Vision aus? Wie kommst denn du aus diesem Netz, aus diesem System, wo du ja Teil bist, raus, ohne immer diesen Zeigefinger zu haben, wo dir eben viele eben gar nicht folgen werden, weil du sie ja einfach auch provozierst und von Kopf haust, weil sie den Weg nicht sehen können, den du vielleicht siehst. Welchen Weg siehst du oder wen kannst du empfehlen oder wie können wir das System so umbiegen, dass es allen Bock macht? Das ist ja meine Frage. Und ich lasse dich jetzt einfach mal frei mit deinen Gedanken, weil du wirst ja da ein paar haben.
Ja, durchaus. Du hast ja sehr viele Dinge angesprochen. Genau, zum einen den Werdegang, wie man da dazu kommt, dass wir alle nicht ohne Fehl und Tadel sind und ich auch nicht vom Saulus zum Paulus geworden bin. Und wie gesagt, immer noch zum Teil für das große böse Kapital arbeite. Mir aber überlegt habe, genau, wie ich innerhalb meines Themas Ideen reinbringen kann, wie man verantwortungsvoller mit Ressourcen angeht. Und dass ich natürlich erstmal ganz doll trommel und auch viel schreie und vielleicht auch manchmal ja sehr provokant und für den einen oder anderen Menschen auch überzogen und unfair oder was irgendwie bin, hat für mich erstmal den Hintergrund, dass ich glaube, dass das die Thematik und das Problem noch gar nicht so vielen bewusst ist. Also die Größenordnung des Problems, dass wir je nach Zahlstudie, wie man nehmen kann, so ungefähr auf Flughöhe des gesamten Flugverkehrs sind, was den CO2-Ausstoß mittelbar, unmittelbar unserer Branche irgendwie angeht und dass wir in entsprechend großen Hebeln hat, aber so gut wie niemanden auf der Agenda hat, dieses höher, schneller, weiter, dass wir eben da betreiben, gerade in unserem Bereich, einfach mal zu hinterfragen. Ich habe nicht die globale Antwort oder ein besseres System als den Kapitalismus irgendwie dabei. Aber was ich schaffen möchte oder wofür ich mich einsetze, ist genau zum einen dafür Bewusstsein zu schaffen, dass manche Dinge, die wir tun, einfach total der komplette Irrsinn ist. Früher hat es gereicht, okay, wir nehmen irgendwie eine Webseite und packen da irgendwie einen Banner rauf, wenn das zu unserem Thema passt. Inzwischen lassen wir irgendwelche Hochleistungsserver um die Wette bieten in Echtzeit, die dann irgendwie nebenbei ein Kernkraftwerk zur Kühlung irgendwie haben und am Ende spielt vielleicht irgendwer einen Banner aus, wenn das irgendwie funktioniert hat, diese Auktion, der dann sehr wahrscheinlich im nicht sichtbaren Bereich ist und nur von Bots besucht wird. Das ist dann irgendwie das andere. Also wir haben das Thema so hochskaliert, dass das aus dem per se Digitalisierung, was vielleicht auch mal ein schöner Ansatz sein kann, in Summe ein katastrophale Umweltsünde geworden sein und KI obendrauf, das lassen wir erstmal außen vor. Du hast mich nach Ideen gefragt, genau, und mein Thema ist, neben dem Bewusstsein, dass wir ein Problem haben, ist Ansatz der erste Schritt zur Lösung aus meiner Sicht zu verstehen, dass Nachhaltigkeit jetzt per se nicht zwingend nur mit Umweltschutz oder sowas zu konnotieren ist, sondern das ist, also die Grundidee kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft so. Man hat gedacht irgendwie, geil, ich habe einen Wald, wenn ich den jetzt abholze, habe ich keinen Wald, da verdiene ich kein Geld mit. Wie wäre es, wenn ich so ein bisschen abholze und ein bisschen nachpflanze und sowas, dann sichere ich die Gewinne in der Zukunft. Und das ist so die Grundidee irgendwie dabei. Wenn man heutzutage sich dann die Definitionen anguckt, dann hat es immer eine ökonomische Komponente, es hat eine ökologische Komponente und es hat eine soziale Komponente. Und wenn man den Begriff der Nachhaltigkeit halt in diese Richtung denkt, dann ist das für mich schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt, wo man dann sagen kann, lass doch mal gucken, dass die Ressourcen, die wir einsetzen, sei es finanziell, sei es vom Energieaufwand, vom Strom, sei es auch personell, so verwenden, dass wir möglicherweise ein bisschen langfristiger denken, also die Gewinne in der Zukunft eher sichern, also Langfriststrategien machen, als zu gucken, irgendwie alles, was jetzt irgendwie gerade hip und neu ist, irgendwie immer hinterher zu rennen. Und das Ganze zu versuchen halt mit minimal möglichem Aufwand, indem man, mal Beispiele zu nennen, mal halt irgendwie regelmäßig, weiß ich nicht, seinen Newsletter-Verteiler aufräumt oder im Targeting so spezifisch ist, dass man seine Banner nur bestimmten Leuten ausspielt, wo man sich dann ganz sicher sein, dass er auch den richtigen erreicht und nicht immer mit der großen Streuhand irgendwie wegschiebt. Wenn wir über SEO sprechen, da muss man sagen, also per se ist SEO in Bereichen manchmal eine sehr gute Idee, was Nachhaltigkeit angeht. Wir arbeiten an vielen Dingen, die sehr positiv sind. Wir sorgen dafür, dass ein großer Crawler von Google unsere Seite ganz gut verstehen kann. Wir können das auch sehr gut steuern und wir können das auch theoretisch sehr gut optimieren. Wir haben Themen wie Mobilfreundlichkeit auf der Kette. Mobil überträgt weniger Daten als Desktop, deswegen mobile Seiten zu haben, ist immer schon total toll. Wir arbeiten an Sachen wie PageSpeed und sowas, wo wir sagen können, hey, das ist auch eine total sinnige Sache, das nützt irgendwie allem, das zahlt auf die Nutzerempfinden ein, das zahlt auf die Umwelt ein, es zahlt auch aufs Geschäft ein, das ist also per se Nachhaltigkeit, immer in PageSpeed irgendwie zu investieren, die Richtung zu machen. Aber auf der anderen Seite sind wir SEOs dann auch wieder, müssen wir so selbstkritisch sein, rotzen wir das Web voll mit vielen Inhalten, die Welt nicht braucht. Ich weiß nicht, ob du die Ahrefs-Studie irgendwie gelesen hast, dass irgendwie 2% aller Inhalte irgendwie überhaupt nur SEO-Traffic haben und der allermeiste Zeugs irgendwo rumfliegt.
Habe ich nicht gelesen, aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich hab auch irgendwann mal den Begriff den habe ich jetzt wieder vergessen, dann müssen wir ihn neu prägen, dass es sowas wie das Shadow Web gibt, dass irgendwie die Hälfte aller Inhalte, die Website-Betreiber vergessen haben, sie wissen gar nicht, dass es sie gibt. Die liegen dann halt nur irgendwo rum, werden gecrawlt, werden gespeichert, werden immer wieder ausgespielt, werden gebackupt, werden bei der Seitensuche, es macht halt alle Prozesse langsam und Dings und kein Mensch weiß, dass die überhaupt existieren, man nicht mal so ein Traffic drauf, die liegen halt irgendwo noch so in Geschichten. Und es gibt halt an vielen Punkten kleine Dinge, die man verändern kann, die man mit einem relativ großen Impact verändern kann. Also Dr. Bayer hat ja auch irgendwie in seinem Website-Boosting-Artikel nochmal vorgerechnet, dass irgendwie wenn man nur den bösen Bot-Traffic einer Webseite aussperren würde, dass man dann locker die Hälfte, zwei Drittel des Server-Traffics bei vielen Servern einfach runterkriegen würde. Und dass es halt an vielen, vielen Bereichen kleine Stellschrauben gibt, die aber in Summe halt die Masse machen, so wie im Umkehrschluss. Vieles, was wir tun, halt eben so hochskaliert haben, dass es in Summe halt totaler Irrsinn ist. Und wir SEOs sind jetzt gerade dabei und wir sind ja, ich glaube, zum ersten Mal über das KI-Thema tatsächlich ins Gespräch gekommen. Ist das jetzt überhaupt ein Schritt in die richtige Richtung? Und wenn wir sagen, wir nutzen das im SEO, um einfache, wiederholbare Tätigkeiten einfach zu automatisieren und zu skalieren und einfach nochmal größer zu machen, also im Wesentlichen irgendwelche Keyword-Analysen oder irgendwelche austauschbaren Texte zu schreiben, dann ist das aus meiner Sicht totaler Unsinn in die Richtung zu geben. Also auch jeder, der in die Search-Konsole guckt, sieht auch schon, dass wie wenig seiner Seiten überhaupt noch indexiert sind und sowas. Und trotzdem tun wir so, als ob wir immer noch mehr Content in die Welt blasen müssen. Und aus meiner Praxis ist es so, dass die erfolgreichsten Strategien waren, Redux to the max, also wirklich zu aufzuräumen und wirklich nur das zu bespielen, was ich A, beherrschen kann und B, wofür Google mich sieht oder mir überhaupt Ranking-Chancen gibt. Und das ist ein weiterer Punkt, wie wir dann sagen können, wir denken wieder nur in die eine Richtung. Oh cool, das ist irgendwie eine lästige Tätigkeit. Das lasse ich jetzt irgendwie ChatGPT für mich machen und sehen aber das große Bild überhaupt nicht, dass das immer mehr Content ins Web zu streuen ohnehin nicht die beste Idee ist, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und aber viele Leute kommen aus diesem Standard-Keyword-SEO nicht raus. Ich meine Keyword-Recherche und dann mache ich irgendwie Keyword hier, Keyword da und schreibe ein paar hundert Wörtertexte und klatsche sie irgendwie hin und guck mal, was passiert. Wir tun als Branche mal so, wir haben uns professionell hier weiterentwickelt, aber tun Dinge, die wir schon seit 10 Jahren gefühlt eigentlich nicht mehr so richtig funktionieren. Und da, wenn ich da mal manchmal Dinge sehe und höre und oft sind die Auslöser relativ klein, dann stelle ich mich manchmal hin und zeige einen Stinkefinger in die Kamera oder gehen manchmal auch Leute.
Du machst das ja aus einem anderen Grund. Und ich will jetzt mal dich einfach ein bisschen da rausdringen aus dieser SEO-Ecke, ja. Weil ich für mich das Gefühl habe, dass es immer, natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema, aber es geht ja im Grundsatz darum, dass wir Marketing machen. Also wir sind ja als Marketer aufgefordert oder ist unser Job, eigentlich für mehr Umsatz zu sorgen.
Ja.
Und mehr Umsatz heißt immer mehr Produktvertrieb, mehr Angebotsvertrieb, eigentlich mehr. Du bist eigentlich ja als Marketer grundsätzlich, auch als SEO, immer in dieser Spirale drin, dass der Kunde dich ja nur beauftragt, wenn er mehr erwirtschaften kann als weniger. Der wird dich ja nicht buchen, wenn du hingehst und sagst, ey, ich mache einen total super Job, aber du hast 10% weniger Traffic und 10% weniger Umsatz, aber dafür retten wir ein Stück die Umwelt. Dafür bucht er dich ja nicht.
Nee.
Und wie handelst du das? Weil ich meine, du bist jetzt seit vielen Jahren Freelancer, ja. Ne? Also du musst ja für dich jetzt eine Auswahl treffen, welche Kunden du annimmst. Das heißt, bei jeder Anfrage, die du da hast, entscheidet sich das, also in dem Matching zwischen deinem Kontostand, deiner Ausgabensituation und der Kundenanfrage, ob du jetzt sagst ja oder nein. Wie kompromissbereit bist du da? Also würdest du jetzt, klar, der Klassiker ist immer, okay, einen Waffenproduzenten würde ich nicht annehmen. Aber würdest du jetzt für eine Chibo schon wieder arbeiten? Wo ist die Grenze jetzt, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, vielleicht auch ein bisschen mehr zu haben als andere, was man sich ja auch wünscht? Und diesen Thema Nachhaltigkeit, weil in der Situation stecken noch viele, dass sie einfach gucken müssen, wo sie bleiben, gerade jetzt in der wirtschaftlichen Situation, wo viele Kunden einfach auch einen Strich drunter machen und sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Da wird man ja zwangsweise ein bisschen kompromissbereiter, wenn einfach der Kontostand ein bisschen weniger wird.
Ja, auch ich muss Geld verdienen dabei. Ich habe eine Zeit lang nur, also so ein paar nebenbei Projekte gemacht, eine vegane Webkatalog for free pro bono beraten oder für die Webmasters for Future so Dinge gemacht, aber da verdiene ich mein Geld irgendwie nicht. Um auf das Umsatzthema einzufangen, das ist nämlich ganz spannend. Genau da steige ich dann nämlich schon irgendwie ein. Ist mehr Umsatz wirklich das Ziel des Unternehmens oder ist unter Umständen der gleiche Umsatz mit weniger Aufwand, mit weniger Einsatz das Ziel? Schon mache ich mehr Gewinn im Endeffekt und reduziere Dinge. Okay, das sind jetzt gerade zwei Dinge, auf die ich eingehen muss. Zum einen, wie kompromissbereit bin ich? Ich habe gelernt zwischen, ich kann nicht nur die Guten beraten, wie heißen die staatlich Non-Profit-Organisationen oder solche Sachen, sondern eher den Bösen und den Großen zu helfen sozusagen, ein bisschen weniger, ein bisschen größer, also da, wo die großen Traffics geschoben werden und da, wo die großen, ja, von mir aus auch die große Marke gemacht wird, dass das eher sogar fast der bessere Weg ist, mit den Menschen oder mit den Unternehmen zu versuchen, Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Geschäftsziele, und deswegen Nachhaltigkeit ist für mich ein per se erstmal ein Geschäftsziel, zu erreichen und gleichzeitig dann zu sorgen, okay, vielleicht, wie könnt ihr euer Ziel erreichen, mit ein bisschen weniger grausam zu sein oder mit ein bisschen mehr die Natur zu schützen oder eben mit weniger personellen Aufwand vielleicht auch. Und das zweite Thema war KPI, ist nämlich das ganz Entscheidende, dass es für unsere Branche hat und auch alle Tool-Anbieter und die Agenturen und wir haben uns wir leben einer absurden Geilheit nach großen Zahlen hinterher. Ne? Wir freuen uns über guck dir diese Reichweite an. Das ist eine riesengroße Zahl. Oder wir sehen uns, wir, oder alle Sichtbarkeit, toll. Guck mal hier, ist mein Sichtbarkeitsgraf, ne? Es ist größer als deiner, ne? Das ist so ein schönes, schönes, herrliches Ding. Ich bin besser als du. Im Endeffekt sagen aber oft diese ganzen großen Zahlen überhaupt gar nichts aus. Wenn ich brauche Sichtbarkeit in einer relevanten Zielgruppe, die nachher bereit ist, irgendwas mit mir zu tun und mein Geschäft irgendwie voranzubringen. Genauso will ich irgendwie Reichweite in der richtigen Richtung zu haben. Ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, allein im Unternehmen mal beizubringen, in den Kanälen vielleicht auch bestimmte Kanäle zu verzichten, nicht überall dabei sein zu müssen oder sowas, kann schon einen relativ großen Impact zu haben, wenn man die Leute fragt, sehen sie wirklich ihr Ziel auf TikTok in 5 Jahren, dass sie da, ja, da sind viele Leute, da ist eine große Zielgruppe dabei, aber glauben, ist da nicht zum einen die Gefahr groß, seine Marke ein bisschen zu verbrennen? Du musst außerdem entsprechende Inhalte machen mit deiner Marke, um dort irgendwie präsent zu sein. Ich habe das irgendwie auf einer Keynote neulich mal plakativ gemacht. Was wäre denn, wenn ich jetzt mich hier schminken würde auf der Bühne und sowas? Glaubst du, die Zielgruppe würde das richtig annehmen und sowas? Das wäre dann das richtige Format. Und manchmal muss man dann in den Unternehmen die richtigen Fragen stellen. So ist das, glaubt ihr daran, dass ihr da in 5 Jahren noch damit relevante Umsätze machen sollt? Oder seid ihr dem Teufel verfangen, einfach nur bestimmten großen Zahlen hinterher zu rennen. Und im Prinzip ist das schon ein sehr guter Ansatzpunkt für viele, dass ich gucken kann, was sind eure Ziele, wonach steuert ihr? Und dann nochmal frage, sind das eigentlich die wirklichen Ziele? Sind viele Besucher eure Ziele? Sofern ihr keine Werbeplätze verkauft auf eurer Seite, die nach Impressions abgerechnet werden, sind Kostenbesucher erstmal Geld? Sondern Besucher, die mit euch interagieren, ist das nicht irgendwie ein Ziel? Und oder wie gesagt, genau, Reichweite, Zielgruppe, Sichtbarkeit im richtigen Bereich. Ist eine Klickrate für mich, ist das relevant? Oder ist das vielleicht nur ein Ausdruck dafür, dass ich gut texten kann irgendwie? Bringt das mich wirklich weiter? Oder muss ich den Prozess, die Kette, die ich mir angucke, irgendwie größer zielen? Und das können halt viele Unternehmen einfach noch nicht, weil irgendwie Toolanbieter und Agenturen und alle sprechen eine Sprache und sagen so, das ist die Zahl, auf die es irgendwie ankommt. Die sind einfach zu reporten, die sind einfach gut und ganz oft spiegeln sie aber die ehrlichen Unternehmensziele nicht wieder. Und zurückzukommen zu dem Umsatz, ich kenne nicht viele Unternehmen, die einfach nur Umsatz machen wollen. Die meisten wollen irgendwie Gewinn machen. Und in dieser Rechnung zu sagen, Gewinne, die ich heute machen kann und Gewinne, die ich in der Zukunft machen kann, da lassen sich meiner Meinung nach immer Wege finden, über Effektivität, über Synergienutzung, über genau auch teilweise weglassen, gezieltere Aktionen zu machen, immer diese Ziele zu erreichen. Und das mache ich gerne auch für die Bösen, wenn du so willst. Weil.
Aber wie kommst denn du an die Leute ran? Das ist für mich sehr jetzt wichtig, irgendwie. Du hast ja nur eine Werbebotschaft, mit der du auch rausgehen kannst, ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie die bösen Ads machen würdest oder irgendwie Flyer verteilen würdest, auch auf nachhaltigem Papier meinetwegen und selbst rumrennen würdest, mit dem Fahrrad und die Flyer stecken würdest, was ja relativ nachhaltig wäre, dann hast du ja trotzdem das Problem, was du auf deinen Flyer raufschreibst. Wenn du alles das da raufschreibst, was du gerade gesagt hast, würde ich jetzt mal behaupten, dass dich ein paar vielleicht buchen würden, aber der kleinste Teil, weil die KPIs in unserem System, im Kapitalismus, eben alles, was du beschrieben hast, ist im Allgemeinverständnis Rückschritt. Und ich gucke mir jetzt die Republik gerade mal an und wir kriegen irgendwelche Prognosen von 0,2% negatives Wirtschaftswachstum und die ganze Nation kreist völlig aus. Wir brennen ja als Deutschland aus, wir sind ja keine Industrienation mehr, wir scheinen total zu verarmen. Guck dir einfach an, was in den Medien los ist. Das heißt, so funktioniert ja das System anscheinend gar nicht. Also nicht mit der Werbebotschaft hinzugehen und zu sagen, hey, Wachstum ist schon mein Ding, mach dich doch, also krieg doch deine Bücher nicht voll. Und ich meine, du bist jetzt eine One-Man-Show, aber jetzt guck dir mal Agenturen an, die 100, 200 Leute sind. Wenn ich mir einfach immer die Verantwortung über die Payroll angucke, da werden die müssen ja kompromissbereiter werden, weil die Botschaft, die du sendest, die geht vielleicht für dich, würde ich auch noch sagen. Dafür gibt es vielleicht auch noch einen Markt. Aber nicht für große 360-Grad-Agenturen ist es nicht breit genug, um die Budgets zu kriegen, die diesen ganzen Betrieb am Laufen halten. Und du hast ja auch so gesagt, vielleicht kann man es auch mit weniger Personal machen. Ja, weniger Personal, ja, könnte man sagen, wir sind sowieso überfordert hier in unserer Gesellschaft und das Personal irgendwo anders einzusetzen, wäre total sinnvoll, bin ich bei dir. Aber im Kern verliert ja irgendeiner, wenn der wegrationalisiert wird, und es ist ja nichts anderes, seinen Job. Das heißt, du sprichst ja was aus, was eine Wirkung auf irgendeinen Dritten hat, was für den nicht geil ist. Auch wenn das vielleicht unglaublich nachhaltig ist. Aber ist es für ihn nicht nachhaltig, weil der kann jetzt plötzlich seine Miete nicht mehr bezahlen oder seine Hausrate nicht mehr bezahlen. Also wie denkst du denn sowas weiter, dass der jetzt irgendwie, dass das auch einen Sinn ergibt, dass man Leute mitnehmen kann? Also ich überlege mir immer die letzten Jahre schon, wie kann man denn Leute mitnehmen in diesem Ding, dass die auch Bock darauf haben, dass man alle irgendwie mit ins Boot kriegt. Weil nur dann wird es ja funktionieren. Wenn du Leute ausgrenzt oder wegkantest, dann wird es immer der Stinkefinger bleiben und dann werden sie dir irgendwann in den Rücken springen und sagen, Gero, Alter, so läuft's auch nicht.
Ja, also ich glaube jetzt, das ist sehr schön, wir haben eine sehr, sehr unterschiedliche Perspektive natürlich auf die Beziehungen, die wir irgendwie mit Kunden haben. Ich glaube aber, im Grundsatz wollen wir beide erstmal das Gleiche, dass der Kunde erfolgreich ist.
100 Pro.
Dass der Kunde erfolgreich ist, dass der Kunde sein Geschäft weiterbringt. Wenn ich wenn ich dann sage, es gibt viel ABM in den Agenturen und es werden Kanäle bespielt, die eigentlich nicht nötig sind und die man eigentlich gar nicht braucht oder sonst irgendwie Dinge, dann ist Agentur oder Mitarbeit ist da in dem Fall für mich kein Selbstzweck und für die Unternehmen, für die das dann bezahlen müssen, ist es eigentlich auch nicht sinnvoll. Den Kopf, die Schmerzen habe ich nicht, deswegen denke ich das eigentlich auch nicht mit, weil es für mich in dem Fall tatsächlich erstmal irgendwie kein Problem ist. Ich würde dann aber dahin gehen zu sagen, wenn ich dann ein Agenturmensch wäre und sage, okay, zum Beispiel ein Unternehmen möchte jetzt meinen oder braucht das, was ich anbiete, nicht so sehr, dann eben mitzugehen und zu sagen, ich muss dann halt auch gucken, sowas anzubieten. Wir hatten das in irgendeiner LinkedIn-Diskussion. Wie wäre es mit einem, dass es auch sowas wie einen Online-Sustainability-Manager gibt irgendwie, dass eine Agentur sowas dann quasi auch mit anbieten kann, dass die sagen können, wir helfen euch dabei, jetzt nicht nur höher, schneller, weiter, sondern wir helfen euch auch dabei, eure Prozesse vielleicht effektiver zu kriegen oder einfach mehr sind, wir trennen die Kanäle nicht, sondern wir heben einfach Synergien dabei oder wir haben jemanden, der dafür sorgt, dass vielleicht angefangen im Kleinen, die Banner, die ihr ausspielt, weniger Ladezeiten haben oder wir gucken mal die Leute, die auf eure Webseite kommen, dann einfach ein bisschen weniger Strom verbrauchen und da besser konvertieren. Das ist eine Dienstleistung, die muss ich ja nicht exklusiv machen, die können Agenturen genauso machen und wenn das im Sinne des Kunden ist, dann wäre das für mich ein Weg. Und du hast eben gerade noch so das große Bild angezeigt. Die Welt tickt nach höher, schneller, weiter. Ja, dieses höher, schneller, weiter. Wir merken selbst, wie endlich das irgendwie sein wird. Und das ist nicht, also gefühlt immer mehr gegen die Wand fährt gerade. Und dann einen Ansatz zu wählen, dass ich mit schlankeren Prozessen, mit schlankerem Aufwand und zukunftsgerichteter mich aufstelle, ist komplett richtig. Genau, die was hinten runterfällt, sind dann gefühlt die verzichtbaren Jobs, hätte ich jetzt fast gesagt, aber vielleicht der Overhead in einer Agentur, hast du eine andere Perspektive drauf als ich und das ist ja auch vollkommen in Ordnung im Sinne der Kunden, eine Agentur dafür zu bezahlen, Dinge zu tun, die unsinnig sind oder Werbeplätze zu buchen, die unsinnig sind oder Google dafür zu bezahlen für Dinge, die unsinnig sind. Das ist Standard derzeit. Das ist total gut. Gerade wenn wir jetzt wieder mal einmal konkret werden, hier zum Brandbidding im SEA oder sowas. Alle bieten auf ihre gleiche Marke. Viele Leute würden sowieso auf deine Webseite kommen. Machen trotzdem irgendwie alle. Google freut es total. Die verdienen da bei Tchibo war es ein Millionenbetrag im Jahr, dass Tchibo auf das Keyword Tchibo gebucht hat, bevor ich dafür verantwortlich war. Total toll. Die Agentur hat davon 10% gekommen, hat sich total gefreut, dass sie so eine gute Leistung gemacht hat, auf das Keyword Tchibo zu buchen. Die SEA-Managerin, die da im Job war, die fand es toll. Die hat ihren Jahresbonus irgendwie bekommen. Alle fanden es toll. Das Unternehmen hat es irgendwie bezahlt, aber es war im Endeffekt, was haben wir rausbekommen, als ich beide Kanäle miteinander zusammengelegt habe, dass es komplett unsinnig war. Und ist jetzt die Frage, ist es jetzt die Aufgabe von Tchibo gewesen, einen Mitarbeiter zu bezahlen, der keinen Sinn macht, eine Agentur zu bezahlen, die keinen Sinn macht und eine Werbeform zu bezahlen, die keinen Sinn macht? Ist das jetzt eine Schuldigkeit, die man dann, eine Verantwortung, die man hat? Ich denke ja nicht. Also das Unternehmensziel wäre dann gewesen, und das ist, was wir gemacht haben. Wir machen diese Form jetzt irgendwie nicht. Ich benutze wir gehen da eine andere Strategie. Wir sorgen dafür, dass die Kanäle sich befruchten und nicht kannibalisieren. Die Agentur hat weniger Geld verdient, ist nachher sogar rausgeworfen, haben wir rausgeworfen. Und Google hat, ich habe sehr, sehr nette Abendessen von Google spendiert bekommen. Die wollten das Budget auch zurückhaben, aber haben mich nie überzeugen können, dass ich doch wieder Anzeigen schalten soll, die irgendwie keinen Sinn machen. Also ich denke da eher im Sinne im Sinne der Unternehmen, für die ich irgendwie arbeite. Und wie gesagt, für mich glaube ich, ein Argument zu haben. Und das ist eben nicht, wir machen das intrinsisch aus Umweltschutzgründen, sondern wenn ich meine Prozesse, meine Ressourcen, die ich verwende, schlanker aufstelle, um die gleichen Ziele zu erreichen oder Umständen mehr Gewinn trotzdem damit zu machen, dann ist das ein total richtiger Schritt in Sachen Krisensicherheit. Wenn der Markt da jetzt, ich springe jetzt munter in den Themen, aber deswegen quatschen wir auch, wenn wir jetzt im Bereich der wieder der Digitalwerbung sind oder so, der Bannerwerbung, das wächst und wächst und wächst. Es wächst nur für mich nicht irgendwie total sinnig. Wenn du dir irgendwie Zahlen und Studien anguckst, von Clickfraud bis sonst irgendwie, ist 2/3 aller Banner sieht niemals ein Mensch, und irgendwie sogar ein 1/5 aller Banner wird nur Bots ausgespielt. Also auch in der Webseiten, die überhaupt keinen Traffic haben, sondern wird einfach nur Bots ausgespielt. Und was machen wir? Wir schmeißen immer noch mehr Geld in dieses System rein. Wir schalten irgendwie noch mehr Banner und machen noch mehr gegeneinander rechnen, damit wir coole Namen machen können. Es verdienen irgendwie alle möglichen Vermarkter da irgendwie dran. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Und wir immer mehr Geld wieder reinschieben, das kann nur teurer, es kann nur ineffektiver werden. Es können nur noch mehr Bots, noch mehr Banner irgendwie zu sehen kriegen, weil es gibt nicht mehr Menschen da draußen oder nicht in dem Maße 10-20% mehr Online-Nutzer jedes Jahr, wie wir das hochskalieren vom Finanziellen her. Und das ist für mich einfach ein Punkt, das muss doch jemand auch mal sagen, dass das irgendwie nicht richtig ist und in die richtige Richtung geht. Ich meine, noch funktioniert das System leider offenbar. Alle verdienen da irgendwie dran mit, aber dass es dann nicht richtig ist, weiß ich nicht. Ich hatte dann neulich mit dem...
Aber es geht doch mehr darum, irgendwie einen Weg rauszufinden. Ja. Ne? Also jetzt, glaube ich, ist es ja so, dass man kann das natürlich angreifen. Ich bin ja auch völlig bei dir. Für mich ist nur die Aufzählung der Tatsache, löst ja das Problem nicht. Also ich sitze auch ganz oft da und denke... Okay, alles, was in Social Media mit Fake News und Hate Speech und so los ist, alles, was so soziale Probleme sind, die Social Media mitgebracht hat, wäre doch einfach mit einem Federstrich gelöst, indem Deutschland oder andere, die EU, sagen würde, hey, geht nur noch mit Echtnamen, Punkt. Du musst dich authentifizieren, musst deinen Ausweis oder die Passkontrolle da machen, und da sind nur noch Echtnamen unterwegs. Führt natürlich dazu, dass auch die sozialen Netzwerke unglaublich viel Teilnehmer verlieren, weil natürlich die Masse wieder ausschlaggebend für diese ganze Fake-Vermarktung ist von irgendwelchen Werbe-Ads-Flächen. Ja. Traut sich ja anscheinend keiner ran. Das heißt, für mich ist aber jetzt, glaubst du, dass es sinnvoll ist, dass sich irgendeiner hinstellt und einen Stinkefinger zeigt? Also, und das sage ich jetzt ganz provokant, oder dass wir uns gemeinsam vielleicht Gedanken machen, wie wir ein Gegensystem entwickeln können, wo ein Purpose, ein Sinn drin sitzt, wo sich Leute hinter versammeln können, weil darum geht es mir in erster Linie, dass meinetwegen wir beide irgendwie jetzt nicht einer mit einem Stinkefinger jetzt die Leute vergraulen, sondern irgendwie da so ein Vorteil drin ist, dass die Leute sagen, ey, das ist ja total schlau, da haben wir alle was von. Und das ist eine andere Art der Kommunikation als Stinkefinger, da will ich eigentlich nur rausarbeiten, weil das System stinkt an allen Ecken, da sind wir uns ja total einig. Ja. Und es wird ja immer noch größer, und ich meine, ich glaube, wir kommen jetzt nochmal in so eine Phase, in so eine Negativzinsphase oder eine Nullzinsphase, die wird ziemlich schnell nochmal kommen, dann wird es noch schlimmer werden. Und am Ende steht ja nur, also ich meine, wenn ich in meine, ich habe in Geschichte war ich oft Kreide holen, aber ein bisschen habe ich schon was mitgekriegt. Das heißt, eigentlich sind so Systemdinger immer auf einen Punkt hingelaufen, wo am Ende ein Krieg stand. Also ich kenne gar nichts anderes, und ich möchte das gerne verhindern, Aber das geht halt nicht mit dem Stinkefinger oder wie es in Amerika jetzt mit Trump oder den Republikanern und den Demokraten läuft, sondern irgendwie muss man die Leute doch zusammenbringen, damit es eben nicht im großen Bums und im Krieg endet.
Ja, ich bin da komplett bei.
Jetzt mache ich das ganz große Fass auf.
Aber ist total gern. Ich mache ruhig das große Fass aus, weil das sehe ich auch, weil wie gesagt, in vielen großen Branchen, sei es vom Verkehr bis zu Reisen und bis sonst irgendwie, überall haben Umbrüche stattgefunden und das Bewusstsein hat Einfluss genommen. In unserem Bereich sind wir halt irgendwie gefühlt noch nicht so weit. Und ich spiele LinkedIn, ich spiele das System, indem ich Inhalte teilweise publiziere, die eben genau das bekommen, eine große Sichtbarkeit, eine große Reichweite. Das ist das System der Plattform. Ich habe irgendwie, weiß nicht, dem Herrn, dem OMR meinen Mittelfinger ins Gesicht zu halten, hat irgendwie 100.000 Aufrufe gehabt, irgendwie sowas. Das war gar nicht so geplant, sondern das war eher was Spontanes irgendwie dabei. Das ist in dem Fall irgendwie Mittel zum Zweck, aber der zweite Schritt ist dann zu versuchen, ins Gespräch zu kommen und zu überzeugen. Deswegen machen wir das jetzt irgendwie auch. Das ist, dass gerade in unserem Bereich ist eben Nachhaltigkeit sehr viel einfacher herzustellen als in vielen anderen Bereichen. Wenn ich jetzt mal das produzierende Gewerbe oder sowas angebe, wenn die sagen, wir müssen nachhaltiger werden, dann haben die erstmal so eine Lieferketten dabei und müssen irgendwie dafür sorgen, dass an keiner Stelle irgendwo irgendwo Kaffeemonokulturen irgendwo in Brasilien und müssen dafür sorgen, dass da keine Kinder arbeiten und dass der Transport organisiert und so. Oh Gott, Riesenkatastrophe für ein produzierendes Unternehmen irgendwie dabei. Selbst in den Unternehmen, oh Gott, alles, was wir anschaffen müssen, was nachhaltig produziert ist, irgendwie teurer und so weiter. Im Online ist aber genau der Gegenteil der Fall. Ich habe quasi automatisch Einsparungen, automatisch Synergien, wenn ich nachhaltigere Strategien verfolge. Das heißt, wir können an dem Punkt total schnell loslegen und total, ich würde das sehr gerne verkaufen. Ich würde auch sehr gerne da besser überzeugen, intrinsisch überzeugen. Ich glaube nur nicht immer zwingend daran, dass es genug Leute gibt wie dich und mich, die aus innerem Antrieb heraus sagen, da müssen wir irgendwie was tun, sondern ich will eigentlich nicht mit meinem Gebrülle überzeugen, sondern mit Argumenten zu überzeugen, dass eine wirtschaftlich tragbare Strategie irgendwie hinterschränkt, dabei zu gehen. Und es total Sinn macht, jetzt zu machen, weil die Regulierung wird kommen, auch in dem Bereich. Wir merken ja überall, dass größere Unternehmen jetzt schon irgendwie Nachhaltigkeitsberichte irgendwie ablegen müssen. Da ist die Online-Sparte immer noch wieder so ein blinder Fleck irgendwie dabei. Das wird dann gerne mal weggelassen in allen Prozessen. Aber das wird auch bei uns kommen. Wir haben jetzt noch aus meiner Sicht, wird alles größer, schneller, teurer und sonst irgendwie werden. Und es ist aber halt auch in dem Bereich irgendwann endlich. Und es werden Rahmenbedingungen sich ändern, sei es irgendwie gesetzlich oder wird auf einmal. Irgendwann müssen auch die muss ChatGPT und sowas, irgendwann müssen die auch ordentlich Geld verdienen. Dann wird das auf einmal unrentabel und teuer und solche Dinge oder CO2-Preise steigen und so. Wenn man den Weitblick hat und sagt, das kann vielleicht so nicht weitergehen und da gibt's durchaus gute Argumente für, ist das mein Hauptargument, glaube ich, dass es total viel sinnvoller ist, sich jetzt hinzustellen und sagen, wie kann ich mich in der Zukunft sichern, eben indem ich nicht alles da irgendwie mitmache und mitspiele, sondern eben versuche, mich so aufzustellen, dass ich morgen noch da bin, auch im Online-Bereich, indem ich auch jetzt da eine Expertise aufbaue bei mir und einfach nicht, vielleicht auch nicht alles Agenturen überlasse, bin ich dabei, sondern eher versuche, das auch in-house mehr zu machen. Das würde ich gerne erreichen. Und ich merke, du packst mich immer wieder mit meiner provokanten Art, aber das ist ja auch vollkommen zu Recht. Also genau, wer brüllt, der muss auch sich dafür kritisieren lassen können. Und für mich ist es gerade, wie gesagt, Mittel zum.
Ich glaube, es geht ja auch gar nicht anders so. Also ich sehe es immer so, wenn du in der Mitte irgendwas bewegen willst, dann muss an dem einen Tau, also wenn man das wie Tauziehen nimmt, muss an der einen Seite einer richtig ziehen, damit sich in der, also wenn es ein Gummiseil wäre, damit sich in der Mitte wirklich auch was verändert. Ja. Also das ist ja bei vielen Sachen. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon. Also sagen wir mal so, meine erste Reaktion ist immer, dass ich mich tierisch darüber aufrege, wenn Leute sich so ein bisschen eskalieren. Aber im Endeffekt weiß ich, dass es schon wichtig ist, zu provozieren. Ich habe nur immer Respekt davor, dass man, also da sind ja nicht alle da draußen so tolerant wie ich, sondern viele reagieren relativ plump auf so eine Sachen. Und dann ist die Reaktion von 90% oder noch mehr der Bevölkerung schwarz-weiß. Und wir sehen es in Amerika, die Reaktion ist nicht differenziert und reflektiert, sondern ist, ich stehe denn da oder ich stehe denn nicht da. Und ich meine, du hast ja OMR, nehmen wir mal als Beispiel, weil der Post auch so gut funktioniert hat. Natürlich ist Philipp jemand, der in dem System total sauber durchspielt. Er macht es nach den Regeln des Systems, also des Kapitalismus, ideal. Aber ich denke mir auch, erstmal sind zwei Punkte dabei, nämlich er bringt Menschen zusammen, was in der heutigen Zeit schon auch was Cooles ist, abseits von der Vermarktung. Und er ist in der Position, selbst wenn er die OMR switchen würde in Richtung Nachhaltigkeit, in dem alles, was wir wollen, die würden jetzt nur jetzt ein Event machen, was nur so gerade das bespielt, was wir gerade besprochen haben, dann müsste er die Menschen ja auch dahin bringen. Also wir werden ja diese Ziele nicht erreichen, indem wir einfach miteinander hier wir beide quatschen, sondern wir müssen ja große Teile der Bevölkerung erreichen. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich die Hebel bespielen, die er schon bespielt, um auch dieses coole Ziel zu erreichen. Ist dann nicht die Attacke ein bisschen zu streng oder wäre nicht eigentlich viel besser, wenn du bei Philipp mehr auf den Schoß springen würdest und sagen würdest, ey Philipp, komm, lass uns doch mal zusammen irgendwie probieren, nicht hier einfach nur Nachhaltigkeitsstand neben den Zigarettenstand irgendwie in eine Essenshalle zu stellen, sondern wie können wir da wirklich mal rangehen? Weil ich glaube, das nehme ich ihm wirklich ab, ich glaube, er probiert's. Und er weiß, glaube ich, auch nicht wie, weil er auch abhängig ist von diesem Kapitalfluss. Und ist die Chance nicht eigentlich, den Leuten zu helfen? Gerade bei denen, die signalisieren, dass sie eigentlich wollen, aber die auch selbst ein bisschen verzweifelt sind?
Also, ich möchte erstmal nicht falsch verstanden haben, dass das, was der Philipp macht, überhaupt nicht respektiert. Es ist Hammer, was der aufgebaut hat. Ich war beim ersten OMR, wenn wir mit 50 Leuten da saßen und einer ein bisschen, so ein Norweger, glaube ich, so mit der Gitarre rumgespielt haben, vor 50 Leuten irgendwie, was daraus geworden ist in wenigen Jahren.
Haben wir da zusammen Alkohol getrunken?
Das kann passieren.
Kann ja nicht sein.
Totaler Irrsinn. Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht der totale Wahnsinn, dass er sich bemüht, da in eine Richtung zu gehen, die nachhaltiger, sozialverträglich ist, hatte ich bisher nicht den Sinn. Um ehrlich zu sein, haben wir auch nicht drüber gesprochen, keinen Kontakt gehabt, auch wenn ich ihn irgendwie kenne schon seit längerer Zeit. Vielleicht ist das mal die Gelegenheit, wenn er das hört. Komm auch gerne mal in deinen Podcast, dann können wir da gerne mal drüber reden oder sowas. Hatte ich bisher nicht das Gefühl, aber genau, das wäre jemand, mit dem man gerne da mal versuchen sollte, das zu machen. Und ist die Frage auch, wofür und wie man Leute zusammenbringt. Und ich kritisiere den OMR vor allem dafür, dass es halt für mich kein Event ist für zum Wissensaustausch oder zu wissen sonst irgendwie. Das ist eine riesengroße Party, wo einfach Leute hingeschickt, man muss dabei sein, Fear of Missing Out, und da die Leute feiern bis zum geht nicht mehr. Dass da irgendwie der eine oder andere sagt, er hat auch schon einen guten Geschäftskontakt gemacht, aber die allermeisten Leute sind da irgendwie zum Party machen und zum Feiern machen und tun das unter dem Deckmantel des Online-Marketings, und ich bin halt auch direkt Anwohner und betroffen und renne mit vielen Leuten, die dann tagelang da echte Nachteile da irgendwie durch haben, und man könnte sich auch mit denen besser zusammentun und vielleicht irgendwie mal einigen und vielleicht auch gucken, muss das jetzt zwingend genau da stattfinden, mitten im Wohngebiet sozusagen, auch wenn es eine Messehalle ist, irgendwie dabei. Ich glaube, da könnte es irgendwie Wege finden. Ich würde gerne noch ein anderes Thema und jetzt mal die Fragestellung mal umkehren irgendwie dabei, weil wir waren im anderen Post auch drauf gekommen, sollte Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Einfluss in den auf Konferenzen, sollte das mehr Sichtbarkeit kommen. Das war jetzt irgendwie ein Auslöser meines letzten größeren Posts. Mhm. Und bitte, für mich ist kein Erfolg, ganz viele tausend Views davon, das macht mir nichts. Wenn ich die richtigen Leute erreiche, und ich hatte nach dem Post vom OMR, hatte ich ein paar schöne Anfragen und konnte Kinozeit und Geschäftskontakte und so weiter. Das war für mich Erfolg.
Na, guck mal einer.
Nicht die große Reichweite dabei.
Da hängst du drin
im System. Genau, da häng ich im System drin. Und aber die Frage, die mich gestellt habe, nachdem ich die Basis war der Artikel vom Karl Kratz im Website-Boosting am Ende, wo er dann immer so nachdenklich sein Abgekratzter irgendwie macht und fragt, wie kriegen wir das Thema eigentlich mehr in die Konferenzveranstalter rein? Und da habe ich gedacht, ist okay, man kann auch an dem Punkt sagen, liebe Konferenzveranstalter, und zum Glück habe ich jetzt gerade einen vor mir sitzen, nehmt das Thema doch einfach mal mehr mit auf die Agenda. So, und ihr seid da jetzt irgendwie der Brinnenschuld, ihr habt ja ein Schulungsbewusstsein, ein Sendungsbewusstsein, dann müsst ihr quasi auch das Negative oder die unschöne Wahrheit quasi senden. Und meine Gedanken dazu waren, ist das so, ihr hängt gefühlt zwischen, was erwarten die Leute, mit welcher Erfahrung und welchen Zielen kommen die hin oder wie werden sie da hingeschickt? Du bist ja auch gleichzeitig noch Agenturmitarbeiter, Agenturchef, der dann seine Mitarbeiter irgendwo hinschicken wird, eher nicht, um den Nachhaltigkeitsvortrag zu besuchen, sondern den, wie komme ich höher, schneller weiter oder wie lerne ich irgendwie was anderes dabei? Und für mich ist dann die Frage, wie kommen wir vielleicht daraus? Ist es richtig platziert bei euch oder wo müssten wir eigentlich ansetzen? Und da habe ich die Antworten nicht, sondern irgendwie mehr Fragen. Und da täte mich deine Perspektive mal interessieren, weil du sowohl die Agenturseite als auch die Veranstalterseite kennst. Und ich bin in dem Fall irgendwie der Speaker, der dann ein bisschen schade findet, dass es oftmals, ich weiß, du hast den Thorsten Bayer auch mal da gehabt, da waren dann irgendwie nur 5 Leute in dem Vortrag irgendwie. Und es gibt wenige, die dann sagen, ja, nehme ich total gerne. Hier SMX, Sandra Finlay, darf ich darüber was erzählen zum Beispiel, aber wir werden auch da nicht den großen Saal kriegen, sondern da irgendwo eine Geschichte mit dabei oder so. Deswegen, es ist ein Thema, es halten viele wichtig und die intrinsisch getrieben sind, sprechen es auch irgendwie an, aber dem Geschäftsmodell Konferenz widerstrebt es gefühlt auch so ein bisschen.
Ich glaube, es passt halt nicht zusammen. Ne? Wir haben vor 2 Jahren im Außenbereich, kannst du dich vielleicht noch erinnern, mit so kleinen Marktständen gearbeitet, wo wir ja probiert haben, ein paar Nachhaltigkeitsanbieter zu präsentieren, um da die Konzepte zu präsentieren. Die waren alle total frustriert, weil da gar keiner hingegangen ist. Also es ist halt so, ich glaube, das ist am Thema vorbei. Du musst zumindest einen anderen Weg gehen, um das bei den Leuten irgendwie in den Kopf zu kriegen. Mit einer Session wird es auch nicht funktionieren. Hast ja gerade gesagt, wie viel beim Bayer drin waren. Das ist halt unglaublich schwierig. Die Leute wollen da hinkommen, weil sie eigentlich höher, schneller, weiter haben wollen oder Effizienz haben wollen. Eins von beiden. Ich glaube, Effizienz wird immer noch wichtiger. Das heißt, mein Hebel, den ich eigentlich habe, ist, das so ein bisschen in Teilbereichen zu ermöglichen, so eine Themen einfach auch stattfinden zu lassen. Aber auch zu realisieren, dass das da nicht vermittelbar ist. Denn bin ich da auch nicht in der Bringe schuld. Sondern ich habe eine Konferenz zu Online-Marketing und ich muss die Leute jetzt nicht mit Nachhaltigkeit bekehren. Das funktioniert halt nicht. Ich habe es probiert und kann jetzt für mich sagen, nee, das funktioniert nicht und ich würde mir sonst mein Geschäftskonzept zerstören. Also wo gehe ich ran? Ich gehe ran an die eigentliche Möglichkeit, wie ich selbst das Event stattfinden lasse und probiere da in der Denke so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass wir da, also auch durch die Überlegungen, die ich selbst im Purpose habe, letztes Jahr schon einen ganz guten Schritt gegangen sind, indem wir einfach gesagt haben, okay, es braucht gar nicht so viel OMR-Style, die Bühne muss nicht so groß sein, Sound muss nicht so groß sein, alles kostenersparend, alles ressourcenschonend und der Effekt der Kommunikation, zumindest auf der CampX, ist eigentlich immer noch derselbe. Also ob ich eine große Bühne habe oder ob ich draußen United 4 auf so einer Clubbühne da präsentiere oder ob die A Cappella irgendwo stehen würden, hätte denselben Effekt, nur die Kosten sind einfach reduziert und damit bin ich auch schon wieder per se ein bisschen nachhaltiger. Wir gucken halt auch, wie wir irgendwie eher mit Geschirr arbeiten, statt mit Plastikzeug. Also diese ganzen Bewegungen, die im Kleinen natürlich leichter zu handeln sind, als die Tatsache, die bei der OMR vielleicht stattfindet. Aber der Hauptpunkt, der mich als Veranstalter treibt, ist noch nicht mal der, ob ich jetzt Nachhaltigkeit da durchsetzen kann. Für mich wird immer wichtiger, dass ich die Chance habe, als Veranstalter Menschen zusammenzubringen in einem Thema, in Kommunikation zu bringen, in einer Zeit, die nur noch auf Distanz aufgebaut ist. Und ich glaube, eins der großen Probleme, die wir haben, ist, dass wir auch durch AI, durch das AI-Thema immer mehr getrieben sind, Distanz aufzubauen oder das auch wollen oder weil es in der Natur der Sache liegt. Und dem möchte ich eigentlich entgegenarbeiten, weil egal, wo wir uns hinbewegen, ich glaube, wir sind viel, viel effektiver, wenn wir uns treffen und als Mensch persönlich austauschen, als wenn wir uns jetzt hier meinetwegen über Monitore angucken. Das ist deutlich effektiver und ist Teil unseres menschlichen Daseins. Und das zu ermöglichen, deswegen hatten wir jetzt auch diese SEO-Campings gemacht im kleinen Stil, die du ja auch angegriffen hast, dass man dafür kein Geld nehmen soll. Ja, sei dahingestellt. Ich glaube schon, dass man für die Mühe, die wir uns da geben, Geld nehmen muss auch. Sonst funktioniert es nicht. Ich bin ja ein alter Barcamp-Knabe. Ich weiß ja, was passiert, wenn so eine Dinge austrocknen. Aber ich glaube, dafür wird es in Zukunft einfach hoffentlich einen Markt geben. Und daran will ich noch viel mehr arbeiten, weil sonst werden wir als Menschen total armselig werden, wenn wir nur noch in Distanz leben und nur noch an uns selbst denken. Oder ich habe gestern Doppelgänger-Podcast gehört, da ging es darum, ja, ich mache mit AI, lasse ich mal die Mails beantworten, ich mache hier den ganzen Geschäftsverkehr eigentlich nur noch mit AI und selbst gehe ich den ganzen Tag Fahrrad fahren. Das kann doch nicht ernsthaft unser Lebenselixier sein. Also für einzelne Personen mag das funktionieren, aber Arbeit war doch immer eine Form der Identifikation und eine Möglichkeit der persönlichen Kommunikation. Das ist doch Teil unserer DNA. Und das zu ermöglichen, ist für mich eigentlich jetzt der größere nachhaltige Punkt. Also wie gesagt, ich muss da nicht Ressourcen verbrennen ohne Ende, aber ich will mir auch nicht so viel Gedanken darüber machen, ob die Leute jetzt aus der Republik mit Autos oder mit der Bahn kommen. Wichtig ist, dass sie kommen, zusammen sind und kommunizieren, dass wir zusammen eine coole Zeit haben. Und ich meine, du bist ja ein Teil davon. Ihr macht da, wer wird Seonär, ihr macht eine Riesenparty und was schafft ihr damit? Ein Erlebnis, eine Erinnerung. Und die ist wichtig in der Welt, damit sich Leute auch in anderen Themen begegnen können mit der Erinnerung des Kennenlernens. Und das will ich ganz gerne fördern. Das ist für mich auch eine Form von Nachhaltigkeit, die jetzt nicht so auf dem Produktlevel ist, die aber Menschlichkeit ermöglicht, die nachher dazu führt, dass sich Leute Sachen bewusst machen können. Und ich glaube, darum geht's ja in erster Linie. Wenn ich einfach gucke, ich habe halt die Chance, als Hausbesitzer eine PV-Anlage auf mein Dach zu bauen, fahre ein E-Auto. Und das muss jetzt nicht per se super nachhaltig sein. Ist es bestimmt auch nicht, wenn die Produktion siehst oder wenn du die Standzeiten von Autos siehst, ja, kann man alles sagen. Aber dieser Moment, sich bewusst zu machen, wann ich meinen Strom überhaupt ausgebe, was ich dafür bezahle, wie ich meinen Strom in mein Auto reinbekomme, um Kosten zu sparen, damit ich weniger zahle, das ist, glaube ich, cool. Und wenn ich mich mit Leuten treffe, auch persönlich treffe, die auch so eine PV-Anlagen haben und da sitzen jetzt Leute mit bei, die noch keine haben. Wenn das so ein Halo auslöst, dass andere das auch machen, weil sie einen Vorteil für sich da drin sehen, dann finde ich das cool. Und genauso würde ich das ganz gerne für die Campings auch weiter ausprägen, dass die Nachhaltigkeit eigentlich eher darin liegt, dass die Agenturchefs auch raffen, und das ist jetzt nicht nur die Campix, sondern dass das einen Wert hat, dass die Mitarbeiter zu Events geschickt werden, weil da eine Kommunikationsform stattfindet, die wichtig ist, die wirklich wichtig ist für die Entwicklung von Menschen oder Mitarbeitern. Und da möchte ich mich eigentlich hinentwickeln. Und das ein bisschen vielleicht abseits von dem, wie du jetzt Nachhaltigkeit definieren würdest. Und das ist vielleicht auch nur eine Eselsbrücke, weil die andere Sache kann ich ja nicht begründen. Da kommen aus der ganzen Republik bei Philipp 70.000 Leute, international, bei mir kommen auch 700 Leute, den Weg dahin nachhaltig zu begründen, das geht nicht. Aber ich kann auch Kommunikation nicht ausschließen. Es macht per se auch keinen Sinn, die Leute in der Distanz zu lassen. Also ich glaube, dass man dafür auch Geld nehmen kann.
Ja, nee, das soll man auch. Ich bin auch tatsächlich in dem Punkt total bei dir. Das ist ein guter Weg, ist miteinander zu sprechen und auch persönlich miteinander zu sprechen. Und es ist traurig, dass ich mich manchmal genötigt fühle, auf irgendwelchen digitalen Netzwerken den großen Larry zu machen, nur um überhaupt gehört zu werden. So, das ist irgendwie, ich würde gerne auch viel lieber mit den Leuten direkt sprechen und wie du weißt, unterstütze ich die Campings mit meiner Anwesenheit auch schon seit vielen Jahren und hoffe, dass wir an dem Erlebnis auch etwas beitragen mit unserem Glitzeranzug-Quatsch, den wir da veranstalten und stecken auch tatsächlich eine ganze Menge Mühe da immer rein jedes Jahr, um das da wieder eine lustige Show zu bieten. Das unterstütze ich total und das glaube ich ist auch viel, viel besser und viel wichtiger, da die Leute zusammenzubringen. In einem Punkt, ich glaube, man könnte auch in der Anreise tatsächlich was tun. Ich hatte mal oder im Hotel übernachtet, die gesagt haben, wenn du mit dem Zug anreist, bekommst du günstiger. Kann man vielleicht auch in der Konferenz irgendwie sagen, so wenn du mir ein Bahnticket nach Berlin vorzeigen kannst, dann kriegst du ein bisschen was ab und das subventionierst du dann über die Leute, die es irgendwie nicht können. Also theoretisch kann man da durchaus auch ein bisschen Einfluss nehmen. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mich einfach rauslasse aus dem Punkt, wollen die Leute ja nicht hören. So, geht ja irgendwie keiner hin. Und dann ist die Frage, warum warum wollen die Leute das nicht hören? Und mein Ansatz dann auch in dem einen Post war dann jetzt zu sagen, weil eigentlich dann die Leute, die sie da hinschicken, die müssten doch eigentlich dafür sorgen, dass sie das hören wollen. Und deswegen ist genau da der Punkt, wie ich ja mal versuche anzusetzen, in den Unternehmen zu sagen, es ist unglaublich wichtig und nicht nur linksgrün intrinsisch getrieben mit Birkenstockschuhen an, zu sagen, vielleicht das, was wir tun, mal einfach zu reflektieren, zu hinterfragen, kann ich das nicht vielleicht auf eine bessere Art und Weise zu machen, eine sozialverträgliche Art und Weise zu machen, damit vielleicht auch die Mitarbeiter da mehr Sinn sehen und vielleicht auch besser ausgebildet werden und länger dabei bleiben, als sie auf dieses höher, schneller weiter zu trimmen. Und wenn von der Seite dann kommt, wie gesagt, ich schmeiß noch mal den Online Sustainability Manager da irgendwie mit rein als Pflichtplanstelle künftig. Wenn solche Leute da kommen würden, dann könntest du dich auch nicht mehr zurücklegen und sagen, ja, wieso wollen die Leute nicht sehen, sondern weil es auch der ureigenste Auftrag ist. Und gefühlt dreht sich die von Karl angestoßene Diskussion dann ein bisschen immer im Kreis. Wenn du sagst, die Leute wollen es nicht sehen, dann kann ich ja verstehen, dass du es nicht anbieten willst irgendwie dabei. Aber wenn du es nicht anbietest und nicht zeigst und das Bewusstsein halt an vielen Stellen noch gar nicht da ist, dann wird das Interesse irgendwie dafür auch nicht geben. Aber ich glaube eben, die Besucher, die auf der Konferenz sind halt die Falschen dabei. Also das ist halt nicht deren, habe ich jetzt auch irgendwo NewsreachCon oder sowas. Da kam ich und alle meinten, klopfen mir auf die Schulter, oh Gott, bin ich...
Naja, ich glaube, du müsstest ja wirklich, also die Leute, die Online-Marketing machen, wollen Online-Marketing machen. Die sind mit dem Fokus schon nicht überfordert, aber genau fokussiert. Wenn du denen noch mehr gibst, dann ist halt schon schwierig, ne? Das ist halt der Proof of Concept. Und du könntest natürlich, und das hatten wir ja mit der Weekend oder mit der Purpose, wie wir es mal genannt haben, mal so den Ansatz, du müsstest ein anderes Zielpublikum bespielen von Leuten, die dann schon bereit sind, sich damit zu beschäftigen. Das Problem ist ja nur, dass du Purpose oder Nachhaltigkeit oder alle Sachen, die irgendwie in die Richtung gehen, unsere Umwelt zu retten oder unser Dasein zu retten, geht ja nicht um die Welt zu retten, geht ja darum, unser Dasein zu retten, dass das unglaublich schwierig ist, wenn nicht mehr genug Geld erzeugt wird oder wenn wir in wirtschaftlich schwer im Fahrwasser sind. Weil dann jeder nur noch anfängt, an sich selbst zu denken, und das ist auch total nachvollziehbar und verständlich für meine Begriffe. Und also ich glaube, das, was jetzt auf uns zukommt, wenn ich jetzt sehe, Bruttosozialprodukt sinkt um 0,2% und das macht jetzt so einen riesen Aufschrei, dann haben die Leute 1000 andere Sachen zu tun, als jetzt irgendwie so einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen und sich darüber Gedanken zu machen. Auch wenn die Einspareffekte, wie du das sagst, total richtig ist. Aber die standardgelernten Reaktionen, und das sind ja faktisch Reflexe, da holen die das aus der Schublade, was gelernt ist. Und gelernt ist halt, oh, ich muss mit mehr Umsatz reagieren. Das heißt, die Leute werden noch mehr Vertriebler einstellen, um noch mehr Umsatz zu machen, um das abzufedern, weil das die gelernte Reaktion ist. Und alles andere ist halt, ich meine, guck mal, wir haben 20 Jahre gebraucht, um unser Bewusstsein so ein bisschen zu trainieren, dass wir jetzt uns darüber Gedanken machen, ohne eine richtige Lösung zu haben. Und die stehen ja da noch gar nicht. Das heißt, die haben gar keine Möglichkeit, sich anders zu verhalten. Und deswegen irgendwie müssen wir die abholen und nicht die verurteilen, weil das, wir waren da vor 5 Jahren noch in derselben Situation. Meine Frau hat mir letzte Mal, peinlich zu sagen, irgendwie, wir hatten mal bei der Campings am Mögelsee so auf der Toilette so ein Abstimmbild mit so halbnackten Frauen irgendwie so. Hat sie irgendwie noch, das lag irgendwie bei uns im Büro noch rum. Da konntest du auf der Toilette dann irgendwie abstimmen. Mega peinlich. Ist mir jetzt schon peinlich, das zu sagen. Aber es war halt die Zeit. Oder wenn ich mir Arthur May angucke, der noch eine Stripperin gewonnen hat bei der ersten Campings. Jetzt wäre sowas nicht mehr möglich. Aber ich meine, andere sind an dem Punkt noch nicht. Und dem muss man ja auch die Gelegenheit geben, sich zu bewegen und einfach denen entgegenzukommen. Ich glaube, das ist mehr unser Job, als da mit dem, ich hole jetzt wieder den Stinkefinger raus, den Stinkefinger zu zeigen. Was ja Ablehnung signalisiert.
Also dann hier offiziell an alle, die sich abgelehnt gefühlt haben von mir und vielleicht trotzdem aufmerksam geworden wird. Ich suche gerne das Gespräch mit irgendwie da allen. Ich bin weniger Betriebswirt als du vielleicht, dass ich nicht weiß, ob mehr Umsatz, mehr Vertrieb die einzige Lösung ist, auf eine Krise zu reagieren und eben nicht doch kleiner zu werden und zu rationalisieren, wie VW das gerade irgendwie macht. Und wenn man den Weg gehen will, dann ist das eigentlich kein schlechter Ansatz zu sagen, das zu verbinden mit vielen Dingen, weil ich eben glaube, dass das Berichtswesen ist jetzt schon da an vielen Punkten und es wird auch in Gesetze gekippt werden. Die Rahmenbedingungen werden sich an vielen Stellen ändern. Das ist der Ausgangspunkt, mit weniger Online-Marketing klarzukommen, ist für mich der bessere Ansatz, als zu sagen, ich habe das mal irgendwo überspitzt gelesen, nur schlechte Websites brauchen Werbung. Gute Websites, die kriegen ihre Besucher auch irgendwie so wie es bei Google am Anfang war, die haben nie Werbung gemacht oder der eine oder andere. Das ist natürlich auch wieder schwarz-weiß gedacht, aber tatsächlich, je besser ein Inhalt ist und das, was Online-Marketing Nachhaltigkeit zahlt, vor allem auf das Online-Produkt ein. Und je besser, je geschärfter, je performanter, je nützlicher es tatsächlich am Ende irgendwie ist, desto weniger Geld muss ich eigentlich auch in Werbung investieren, um die gleichen Leute da drauf zu kriegen. Das heißt, für mich ist das durchaus auch ein legitimer Weg zu sagen, ich versuche wirklich das bestmögliche Online-Produkt hinzutun. Und ja, das ist nervig und das ist aufwendig und ich muss mich mit Leuten beschäftigen und ich muss vielleicht nicht einen ChatGPT meine Texte schreiben lassen, sondern den Super-Experten, den ich irgendwo sitzen habe, der ein wirklicher Experte zum Thema ist, den muss ich jetzt mit irgendwem zusammenhocken und der muss den Inhalt irgendwie bauen. Das ist dann zwar nicht so effektiv, aber im Endeffekt habe ich was kreiert, wo die Leute vielleicht freiwillig wiederkommen, wo ich die Leute nicht immer wieder versuchen muss zu überzeugen, permanent zu beschallen, permanent zu beschicken oder sonst irgendwie. Stell dir vor, die würden freiwillig wiederkommen, dann brauche ich gar kein, dann ist das nachhaltigste Ziel überhaupt erreicht in dem Punkt. Muss ich sie nämlich gar nicht mehr ausspielen, sondern die Leute kommen, weil meine Inhalte irgendwie gut sind. Und ich halte das vielleicht für eine naive, idealistische Lösung, dass jeder nur das sagt, was er dann auch zu sagen hat. Das ist natürlich in einem Verdrängungswettbewerb einfacher gesagt irgendwie getan und die Gegenreaktion oft da. Ich muss einfach noch mehr machen davon und noch uneffektiver werden. Bin aber trotzdem überzeugt davon, dass ich eine ganz gute Antwort habe, es anders zu machen und diskutiere das total gerne mit jedem und probiere es aus. Und genau, die Erfolge sind, wie gesagt, aus der Praxis einfach total, total oft da, dass es eigentlich immer einen Weg, immer Quick-Wins gibt, immer einen Weg gibt, mit einer deutlichen Reduzierung von Aufwänden mindestens das gleiche Ziel, wenn nicht noch mehr, zu erreichen. Weil insbesondere das Online-Marketing das einfach noch nicht verinnerlicht hat. Das haben wir noch nicht gelernt. Das brauchen wir nicht. Kostet ja alles nichts. Das kostet dann irgendwie Newsletter rauszuhauen. Ob wir irgendwie, ob jetzt 1 Million oder 2 Millionen kostet das Gleiche irgendwie. Und ja, komm, Traffic, komm, schieb, kostet, gib ihm. Kostet irgendwie alles nicht in dem Ding. Und deswegen brauchen wir uns auch, Bandbreiten sind groß. Warum brauchen wir uns dann über Ladezeiten Gedanken machen und all so ein Kram? Und aber trotzdem ist, wenn man sich dann mal im Detail irgendwie tiefer reingeht, ist vieles von dem, was jetzt von dir oder mir Purpose intrinsisch idealistisch getrieben ist, wie gesagt, wird sich auch wirtschaftlich auszahlen. Und das ist eine Message, die ich total gerne vermitteln möchte. Es ist nicht die Lösung für alles. Und es ist immer noch so, dass Online-Marketing per se, wir werden kein grünes System werden. Es wird immer noch, das Internet verbraucht unglaublich viel Strom und gerade mit KI explodiert extrem die Verbräuche. Darüber hattest du neulich schon mal irgendwie geredet und das werden wir nicht nur in Island mit Wasserstrom irgendwie machen. Und es wird auch immer diese Rebound-Effekte geben, dass selbst wenn wir irgendwo Sachen rausholen, ein bisschen effektiver zu machen, dass der Trend dann hingeht, dann machen wir einfach mehr davon. So, bis wir dann immer den gleichen Schaden erlegt haben nach dabei. Aber ich mag zumindest dran glauben, dass im Kleinen man auch Unternehmen erzielen kann. Wie wir gelernt haben, dass nicht alles toll ist, was wir tun, dass die Richtung, in die wir, dass man sich vielleicht auch mal rechts und links gucken und umschauen kann, so können das, glaube ich, Unternehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in vielen Unternehmen durchaus der Wille vorhanden ist, sich zu tun und bewähren. Die Leute sind ja auch nicht doof. Die Leute haben auch Kinder. Die Leute haben auch eine Idee vom Leben und sind in diesem Zwang, ja, wir müssen auch unsere Mitarbeiter bezahlen und sonst irgendwie, wir würden gerne mehr machen und ihm dann den Leuten dann ein Angebot machen, zu zeigen, dass es geht, dass es Alternativen gibt, halte ich für extrem wichtig. Und selbst wenn das dem, was ich anbiete, oft mal ein Spiegel ist, sondern ein auf hoher strategischer Ebene erstmal stattfindet, indem ich einfach genau irgendwie Zahlen und Steuerungsmetriken und Zusammenspielkanäle und solche Dinge irgendwie angucke, bis ins kleinste Detail, glaube ich schon, dass das irgendwie weiterhilft und dass das auch, man muss da irgendwie lernen. Man braucht erstmal diesen Blickwinkel, dass ich sage, okay, ich habe hier eine neue Maßnahme, die ich machen würde, und ich gucke mir jetzt nicht nur an, so zahlt die jetzt direkt auf den Umsatz ein oder ROI oder Deckungsbeiträge oder was ich was für ein Ding oder was Kosten Nutzen sonst irgendwie, sondern auch zu gucken, zahlt das auf Langfristziele ein, zahlt das auf Sozialverträglichkeit, zahlt das Verbesserung meines Produktes ein, entlastet es meine Mitarbeiter, ist es besser für die Umwelt, dass ich einfach zu den Dingen, nachdem wir unsere internen Maßnahmen auswählen, einfach vielleicht noch 2, 3 Häkchen zusätzlich in unsere Entscheidungsprozesse irgendwie eintun. Und wenn man dann das große Bild dann wieder zusammenfügt, dann sagt, wir tun eigentlich das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, wir tun es einfach nur ein bisschen besser. Und am Ende siehe da, guck mal, unser Produkt ist besser geworden, die Mitarbeiter sind glücklicher dabei und unser CO2-Fußabdruck ist dann schon besser, wenn in vielleicht 10 Jahren die EU irgendwie aufgewacht ist und gesagt hat, so, wir müssen jetzt auch, keine Ahnung, die E-Mail versteuern oder was weiß ich, was da irgendwie Leuten einfallen wird, um zu sagen, wir rennen natürlich in eine Monster-Energiekrise irgendwie da zusätzlich rein. Das wissen wir ja jetzt schon so. Also da irgendwie, ich will nicht überzeugt davon sein, dass irgendwelche Riesenkraftwerke und Rechenzentren in die Wüste zu setzen und das Wasser abzugraben, dass das die Lösung ist für die Zukunft überall. Und ich mag das einfach nicht überzeugt davon sein. Und so lange werde ich, glaube ich, da versuchen, zu überzeugen und anzuecken, gerne und am liebsten zu diskutieren und das auch persönlich.
Na, ich glaube, dass ja eigentlich so Trübsal ist ja da gar nicht so drin, muss ich mal sagen. Also wir überspitzen, ich ja auch, manche Sachen natürlich ein bisschen, aber ich habe gestern Abend einfach wieder so vom Fernseher gesessen und habe gedacht, na, ist eigentlich doch auch scheißegal, was die Politik daraus macht. Die Bewegung findet ja eigentlich in jedem einzelnen Unternehmen statt. Das ist ja eigentlich die Magie, die in Deutschland jetzt stattfindet, dass sich jedes Unternehmen, gerade in Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind, überlegt, ja, wie kann ich den Umsatz vielleicht halten oder erhöhen, aber was noch viel wichtiger ist, wie kann ich die Effizienz und die Rendite eigentlich erhöhen, wie kann ich meine Kosten runterkriegen, und wir wissen ja alle, in Zeiten, wo es super läuft, macht man sich nicht so sehr viele Gedanken. Ich glaube, jeder SEO kann einfach mal seine Schublade aufmachen und gucken, wie viele Tools er in den letzten Jahren benutzt hat, ob er die alle braucht oder nicht, ist ja völlig da. Ich glaube, die braucht man alles gar nicht. Genauso wie mit den AI-Tools oder Netflix etc. pp. Wenn man übers Jahr einfach mal eine Rechnung macht, privat oder im Unternehmen, und einfach mal immer mal 12 rechnet oder irgendein Multiplikator, der da passt, dann sieht man erstmal, welche Beträge da entstehen aus so Kleckerkram. Und wenn man das mal begriffen hat, sich bewusst macht, was das bedeutet, übers Jahr da diverse Posten runter zu reduzieren, dann merkt man auch, dass da eine Menge Veränderung möglich ist. Ja, da werden einige sicherlich Jobs verlieren, oder da wird es zumindest Verschiebungen geben, so wie bei VW jetzt. Da wird es natürlich radikale Veränderungen geben. Aber hinten raus brauchen wir die Veränderung, um danach wieder kraftvoll zubeißen zu können. Ich glaube, immer nur Wachstum zu erzeugen, macht auch keinen Sinn. Wir sind jetzt vielleicht wirtschaftlich ein bisschen hinten in der EU oder weltweit. Aber ich glaube, das, was daraus entsteht, aus dem Druck in unserer Nation, führt hinterher dazu, dass wir in den Gesamtkontext von den Leuten oder von den Nationen, die sich die Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, dass wir dann wieder leistungsfähiger sind. Und deswegen mache ich mir eigentlich gar nicht so einen Kopf, weil es viel, viel mehr Menschen da draußen, glaube ich, gibt, die sich so Gedanken machen wie wir beide jetzt, als man so denkt, wenn man die Nachrichten guckt. Und das macht mich immer, stimmt mich dann doch so ein bisschen eigentlich froh für die Zukunft. Mein Ansatz ist jetzt mehr so eigentlich auch zu denken, okay, wenn die Leute dann diese Phase übersprungen haben und jetzt wirtschaftlich wieder und stabil dastehen, wie wir es in unserem System schaffen, dass die Firmen Bock darauf haben, Purpose in Form zu entwickeln, dass die was dem Sozialsystem zurückgeben. Weil ich glaube, das ist wirklich unter die Räder gekommen. Also Firmen zu ermuntern, irgendwo was zurückzugeben, egal ob die Müll sammeln oder ob die bei der Tafel helfen, statt irgendwie eine Vacation in Mallorca zu machen. Ich glaube, das ist die große Nummer. Auch vielleicht so ein soziales Jahr oder so. Einfach so eine Sachen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wo die Pfleger in unseren Altenheimen herkommen, obwohl wir ja selbst irgendwann vielleicht in den Altenheimen sitzen werden, sondern dass das klar ist, dass da irgendwie alle mithelfen und wir ein Sozialverbund bleiben. Da möchte ich in der Zukunft dran arbeiten. Das ist so eine Vision von mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriege. Ein paar Ideen habe ich, aber da habe ich mehr Bock drauf, weil ich glaube, das Sozialgefüge ist das Einzige, was uns hier trägt in der Nation. Und da müssen wir eine Antwort haben. Aber wir müssen eine Antwort haben. Wir müssen eine Vision haben und wir müssen die vermitteln. Darum geht's, glaube ich. Und guck dir die Politik an. Alle hauen nur auf dem anderen rum und sagen, wie scheiße die Argumentation ist, die die anderen machen. Aber ich verstehe das Konzept von dem, der meckert, überhaupt gar nicht. Oder der hat gar kein System oder keine Richtung. Und das kann es doch nicht sein. Ich kann mich doch als Politiker oder auch als Unternehmer hinstellen und sagen, hier ist meine Vision. Folgt mir oder folgt mir nicht. Wie mit hier, ich mache eine SEO Campix Revival und die kostet 4,99. Punkt. Folgt mir oder folgt mir nicht. Und die Antwort, dass wir ausgebucht waren, das ist die Antwort. Das ist nicht die Antwort, ob du das jetzt richtig fandst oder nicht. Und das ist doch cool, irgendwie das so zu handeln. Naja, aber ich bin da ganz am Anfang und ich bin froh, dass es so Wegbestreiter gibt wie dich, die sich zumindest darüber Gedanken machen, die mich in der Bewusstseinsbildung da nach vorne treiben. Und deswegen danke dafür, mein Lieber.
Gerne. Ich kaufe deine Vision. Die würde ich überzeugen. Und genau, im Endeffekt auch Unternehmen sind...
Ich hätte gerne so viel Zeit, einfach mich hinzusetzen und einfach zu gucken, okay, wenn ich König von Deutschland wäre, manchmal sitze ich so zu Hause und habe diesen Größenwahn und denke, wenn ich König von Deutschland wäre, wie würdest du das denn selber machen? Und ich fange einen Punkt an zu denken und würde den da als Konzept gerne aufschreiben. Und nach einer halben Stunde habe ich schon keinen Bock mehr, weil das Konzept gar nicht passen kann. Irgendwann war ich mal in Bildung dran und habe gedacht, okay, das Schulsystem muss aus meiner Warte total reformiert werden. Das ist total wirklich vom Popo. Aber mit wem machst du es denn? Ich kann ja viel erzählen, ich kann ja eine tolle Vision haben, aber ich muss es ja mit den Lehrern machen, die da sind. Und die haben eine gewisse Struktur, eine gewisse Erfahrung und die stirbst du nicht einfach um, sondern du musst ja dann irgendwie sehr intensiv ein System entwickeln, wie du jetzt mit den Leuten das machen kannst. Und dann habe ich schon nach einer halben Stunde keinen Bock mehr irgendwie, weil ich es nicht raffe. Ich weiß nicht wie.
Schade.
Das nervt mich total.
Ich würde dich total gerne mit so einem, ich habe jetzt gerade so ein Freddie Mercury Kostüm vor mir, dass du mit Krone und im roten Königsmantel auf der Campix-Keynote darum gehst und deine Vision für die Welt verbreitest. Habe ich
ja, sehr schön. Aber es wollen die nicht hören. Also darum, und das ist auch nicht der richtige Punkt dafür. Und ich bin nur ein bisschen ehrfürchtig. Sorry. Vor der Arbeit von anderen Politikern und habe mir abgewöhnt, immer auf alles immer gleich raufzuschlagen. Weil ich glaube, Politiker ist echt ein Kackjob. Wirklich. Also guck mal, wie viel bei uns in der Industrie schon rumjaulen, hier mit Remote-Arbeit und zu viel Arbeitslast und so. Hey, die haben einen 16-Stunden-Tag und sowas von durchgetaktet. Da möchte ich überhaupt nicht tauschen. Und dass so ein Habeck oder ein Scholz oder irgendein anderer auch sich auch gar keine Gedanken mehr zeitlich machen kann, an so einem Konzept zu feilen. Wie denn auch, wenn du nur unterwegs bist und dein Berater dir immer sagt, aber ja, um 11.15 Uhr müssen wir aber hier sein und um 11.20 Uhr müssen wir schon da sein und dann ist hier Podcast und dann ist hier, müssen wir ins Fernsehstudio fahren. Wann hast du denn da mal die halbe Stunde, die ich schon zur Verzweiflung nutze? Die hast du ja gar nicht.
Ja, aber dann lass uns doch einfach ein bisschen toleranter
zu sein.
Lass uns doch Visionen haben.
Ja, genau. Also wir müssen einfach weniger Medikamente und weniger Ritalin nehmen.
Ja, und die jetzt ist richtig philosophisch, die Veränderung beginnt in jedem Einzelnen. Auch Unternehmen sind auch erstmal Menschen, die da irgendwie arbeiten. Und selbst die in der Spitze stehen und die andere Ziel und Probleme haben, das sind irgendwie auch Menschen. Und wenn die Vision, wo du sagst, glaubst du nicht dran an vielen Punkten oder wünschst dir einfach mehr, ja, je mehr sich das wünschen und je mehr daran glauben, desto mehr wird da irgendwie auch Bewegung stattfinden, glaube ich. Und ich mag übrigens dein Bild total. Der eine muss in die Richtung ziehen, in die andere Richtung ziehen. Und ich ziehe dann mit dem Stinkefinger, dem Idealisten, der keine Mitarbeiter zu versorgen hat, in die eine Richtung und du als Unternehmer gerne in die andere Richtung. Und finde, wir haben uns doch eigentlich ganz gut auch einen mittleren Punkt irgendwie dann doch getroffen, finde ich.
Ja, wie gesagt, geht nur darum, die Leute nicht zu verlieren auf dem Weg. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, weil wir sind ja von denen abhängig. Also ich gucke da nur nach Amerika und denke, okay, was mit den Wahlen passiert, wenn da, ich meine, die sind ja nun hyperbewaffnet da. Wenn da der erste Schuss fällt, dann ist da wirklich rauchende Kreuz. Und das kann ja nicht der Weg sein, sondern wir müssen ja irgendwie eine gemeinsame Basis wiederfinden. Und da kann nicht jeder individual total sich ausleben. sondern einfach so ein soziales Jahr. Ich meine, ich war als Polizist damals ein Jahr kaserniert. Möchte ich das nochmal haben? Nein. Aber hat es was mit mir gemacht im Sozialen? Ja, hundertprozentig. Und jeder, der bei der Bundeswehr war oder der ein soziales Jahr damals gemacht hat, wird dir sagen, es hat was mit dir gemacht. Wenn du im Altenheim warst und hast dich um alte Menschen gekümmert, dann macht das was mit dir. Es macht auch was mit dir, wenn du Dienst an der Waffe machst oder an der Kaserne wohnst mit anderen testosteronisch-störten anderen Typen zusammen über ein Jahr. Das macht was mit dir. Und das ist wichtig, glaube ich, für die Prägung. Deswegen, naja, wird super philosophisch. Wir haben jetzt auch schon 1:15. Gero, vielen herzlichen Dank. Hast du noch ein Schlusswort irgendwie?
Mein Schlusswort ist erstmal danke dir und gute Besserung. Du bist hast gut durchgehalten, auch wenn du länger erkältet bist.
Eigentlich gibt es ja diesen Schieberegler, dass ich den immer runterziehen kann.
Mein Schlusswort ist einfach ein Gesprächsangebot an alle, die sich vielleicht angegriffen gefühlt haben von mir oder werden oder die, denen ich erklären kann oder möchte oder soll, das Thema Nachhaltigkeit im wirtschaftlich, sozial und Umwelt, dass sich das nicht widerspricht, sondern dass das tatsächlich eine sehr gute Idee ist, darf mich gerne kontaktieren. Und ich danke dir für die Bühne, darauf was erzählen zu können. Und wir sehen uns dann noch auf der Campix im Glitzeranzug und mit einem Schnaps in der Hand.
Na, Logo. So machen wir das, mein Lieber. Danke dir und hab einen schönen Tag. Ja. Tschüssi.